Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Noch einmal Wintersport. Auch wenn der Frühling sich mehr und mehr Bahn bricht, einmal heute noch Schnee und Eis bei uns im Programm. Saisonfinale im Biathlon und im Skispringen. Der letzte Wettkampf für Bundestrainer Werner Schuster.
Ich denke mir, wir haben nicht nur die nackten Zahlen und die Medaillen, sondern wir haben strukturell und auch in der Außendarstellung viel bewegt. Und von dem her, denke ich mir, kann man den Laden geordnet übergeben.
Werner Schuster, dennoch Skisprung-Bundestrainer, gleich bei uns im Gespräch. Außerdem berichten wir über Neuigkeiten zum Dopingskandal rund um einen Erfurter Arzt. Am Ende der Sendung dann schalten wir nach Amsterdam. In anderthalb Stunden beginnt die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande die EM-Qualifikation. Bundestrainer Joachim Löw vor dem Spiel.
Wir konnten nochmal ein paar Baustellen ein bisschen arbeiten und ein paar Dinge zur Verbesserung anregen. Und ich glaube, ich bin guten Mutes, dass wir ein freches, gutes Spiel machen.
Wir sprechen darüber mit dem früheren Leiter der DFB-Trainerakademie, Frank Wormuth, der jetzt in der niederländischen Liga trainiert. Und Sie hören ein Interview mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zur Bewerbung seiner Stadt um die European Championships 2022. Das und mehr bis 20 Uhr in Sport am Sonntag. Bevor wir uns aber den Ergebnissen dieses letzten Wintersporttags widmen, beginnen wir mit dem Thema Doping. Neues von der Affäre um den Erfurter Mediziner Marc S. Auch ein deutscher Sportler ist verwickelt. Josef Opfermann.
Das mutmaßliche Dopingnetzwerk um den Erfurter Sportarzt Marc S. Es arbeitete laut Staatsanwaltschaft international. In mindestens 12 Ländern sollen demnach er und seine Komplizen aktiv gewesen sein. Zum Beispiel in Lillehammer, Norwegen. Dort mieteten sie sich am Rande eines Weltcups in dem Apartment von Birgit Sildnes ein. Sie erinnert sich genau.
Aus den Medienberichten zu den Razzien in Seefeld und Erfurt habe ich gesehen, was da los war. Ich habe die Leute wiedererkannt, die bei mir in der Ferienwohnung zu Gast waren.
Und das waren die Personen aus Erfurt?
Ja.
Marc S. und seine Komplizen. Sie hatten nach Recherchen der ARD-Dopingredaktion auch Kundschaft aus Deutschland. Unter Verdacht steht eine Person, die bei Olympia im Eisschnelllauf startete. Vor den Winterspielen habe sich der deutsche Sportler das Blut mehrfach manipulieren lassen. Dazu gab es konkrete Hinweise verschiedener Quellen. Nach ARD-Informationen ist der Name des betroffenen Athleten auch der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA seit kurzem bekannt. Auf Anfrage wollte die NADA den Fall weder bestätigen noch dementieren. Man könne derzeit dazu keine Stellungnahme abgeben. Die Staatsanwaltschaft München erklärte, man wolle den Vorgang nicht kommentieren, um weitere Ermittlungen nicht zu gefährden. Den Betroffenen hat die ARD-Dopingredaktion am Telefon erreicht. Er teilte mit, er wolle dazu nichts sagen. Im Dopingskandal von Erfurt und Seefeld sind 5 Sportarten involviert. 4 davon mittlerweile benannt. Eisschnelllauf, Skilanglauf, Leichtathletik und Radsport. Der Münchner Staatsanwalt Kai Gräber sagt,
dass ein nicht unerheblicher Teil der Athleten im Radsport tätig waren.
Und Gräber präzisiert,
es war jedenfalls so, dass auch Radsportler betroffen sind, die an großen und langen Rundfahrten teilgenommen haben.
Die Dimensionen des Falls Erfurt werden immer größer. Sie beschäftigen nun auch die Politik. Als Anreiz für Sportler auszupacken, wird hier erneut über eine gesetzliche Kronzeugenregelung diskutiert, bis hin zu Straffreiheit gegen relevante Informationen aus dem Milieu. Die Bundesregierung verschließt sich nun auch nicht mehr einer baldigen Ergänzung des Anti-Doping-Gesetzes. Bundesjustizministerin Katharina Barley.
Wenn wir feststellen sollten, dass das nicht ausreicht, vor allen Dingen wenn Ermittler selber uns das rückmelden, dann werden wir natürlich auch Gesetzesänderungen ernsthaft prüfen.
21 Athleten aus 8 Nationen sind im Fall von Erfurt und Seefeld betroffen. Die alles dominierende Frage bleibt, wer sind die weiteren Athleten? Nach ARD-Informationen kam neben dem Eisschnellläufer noch mehr Dopingkundschaft aus Deutschland. Um wen es sich dabei handelt, bisher unklar.
Neues also zum Erfurter Dopingskandal, Josef Opfermann berichtete. Wir kommen nach Oslo. Abschluss des Biathlon-Weltcups am Holmenkollen. Die deutschen Männer überzeugten heute im Massenstart mit den Rängen 2 für Anpeifer und Rang 3 für Benedikt Doll. Der sagte:
Ich hatte heute schon noch mal ein bisschen was vor und es ging super auf. Endlich stehend mal eine Null. Ich glaube, das war so ein bisschen das Geheimrezept, dass es dann auch ganz nach vorne ging.
Der Saisonabschluss eines Jahres, in dem sowohl die deutschen Männer als auch die Frauen nicht die Szenerie bestimmten, wie schon einmal in früheren Jahren, aber trotzdem einige Weltcupsiege holen konnten. Die Gesamtweltcups gehen an Dorothea Wira aus Italien und an den großen Dominator bei den Männern, an den Norweger Johannes Tinjes Bø, der auch noch alle kleinen Weltcupwertungen gewinnen konnte. Heute zum Abschluss gewann er auch den Massenstart in Oslo. Bei den Frauen siegte die Schwedin Hanna Öberg, beste Deutsche Denise Herrmann auf Rang 4. Philipp Weiskirch in Oslo. Waren das verdiente Erfolge?
Ja, definitiv. Also Hanna Öberg sowieso, sensationelle Saison. Sie ist Weltmeisterin geworden vor kurzem bei ihrer Heim-WM. Heute war sie ganz akkurat unterwegs und über Johannes Dingnesbø ist eigentlich fast schon alles erzählt worden. Rekorde über Rekorde. Heute Saisonsieg Nummer 16, das heißt noch keinem Biathleten zuvor gelungen. Also das war wirklich überragend, was der hier geleistet hat, auch bei seinem Heimweltcup in Oslo.
Martin Fourcade auf der anderen Seite, der ja die Szene jahrelang eigentlich dominiert hatte, ist nur noch der viertbeste Franzose im Weltcup, hat in dieser Saison nur das allererste Rennen gewonnen. Ist seine Zeit vorbei?
Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann. Sicherlich war das eine Saison, die Martin Fourcade so noch nicht erlebt hat und die er auch nicht nochmal erleben möchte. Er war jetzt hier in Oslo auch zugegen, hat sich ein bisschen ums französische Team gekümmert, aber er trat eben nicht mehr an. Ich glaube, der muss das selber erstmal so ein bisschen verdauen und sich hinterfragen, was eigentlich schiefgegangen ist in dieser Saison. Wenn er den letzten Schuss brauchte, dann hat er den eigentlich in den Jahren zuvor immer auch gesetzt und diese große Fähigkeit ist ihm abhanden gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Martin Fourcade im Sommer in Ruhe darüber nachdenkt und eine große Analyse anfertigt und sich dann nochmal so motiviert, dass er nächste Saison zurückkommt, weil ich glaube, das wurmt ihn schon, so kennt man ihn zumindest aus den vergangenen Wintern. Er kann nicht gut verlieren und ich glaube, dass er diese Saison auch wirklich nochmal als Motivationsschub für die nächste Saison nehmen kann.
Bei den Frauen war es ja viel ausgeglichener. Am Ende ein italienischer Zweikampf um den Gesamtweltcup, den Dorothea Vira dann knapp gewonnen hat. Was haben Sie da für eine Saison erlebt?
Dorothea Vira hat auch Wettkämpfe gehabt, wo sie nicht so überragend war. Also ich erinnere zum Beispiel an die Weltmeisterschaft, wo man manchmal dachte, wann kommt die denn jetzt mal so richtig aus den Startlöchern? Und dann gewinnt sie halt und so schön ist halt dieser Biathlonsport am Ende den Massenstart in Östersund. Und ich glaube, das hat ihr dann auch für die letzten Rennen hier nochmal Auftrieb gegeben. Sie hatte genügend Vorsprung dann auf ihre Konkurrentin und Landsfrau Lisa Vitozzi, die, und das muss man allerdings auch sagen, nicht mehr zu einem großen Duell hier am Ende am Holmenkollen bereit war. Sie hat den Sprint mehr oder weniger weggeschmissen. Das waren einfach zu viele Fehler und auch heute im Massenstart direkt schon beim ersten Liegendanschlag 3 Fehler. Also sie war eigentlich direkt raus aus diesem Duell und dann war klar, dass Dorothea Vira das für sich wird entscheiden können. Und sie wird wahrscheinlich nach der WM 2020 in Antholz aufhören und deswegen ist das auch ein ganz großer Erfolg, dass sie diesen Gesamtweltcup für sich entschieden hat.
Soweit Philipp Weiskirch vom Biathlon aus Oslo. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Zwei Norweger sind die Gesamtweltcup-Sieger im Langlauf. Ingvild Flugstad-Østberg bei den Frauen und Johannes Hosflot Klabo bei den Männern. Die letzten Rennen heute im kanadischen Quebec gewann Klabo und bei den Frauen die Schwedin Stina Nilsson. Die Sonnenbrillen konnten und mussten die Skispringer schon tragen beim traditionellen Flugfinale heute in Planica. Das gewann heute der absolute Überflieger der Saison, Ryoyo Kobayashi. Einzelheiten von Martin Thiel.
Markus Eisenbichler strahlte. Zwar verpasste er den Sieg im Skiflug-Weltcup, der ging an den Gesamtweltcup-Sieger, den Japaner Ryoyo Kobayashi, der mit 252 Metern sogar Schanzenrekord in Planica flog, aber Eisenbichler beendete die Saison den letzten Wettkampf auf dem Siegerpodest als sehr guter Dritter hinter Domen Prioc aus Slowenien.
Einfach geil. Und ich bin jetzt so froh, dass es vorbei ist. Und ja, ich mag einfach Danke sagen an meine Eltern. Ich bin einfach überglücklich, dass es jetzt vorbei ist und dass ich mal Zeit habe für meine Familie, für meine Freunde. Und
am liebsten hätte er die ganze Welt umarmt, denn Eisenbichler ist die Saison seines Lebens gesprungen. Dreifacher Weltmeister, Vierschanzentournee Zweiter und endlich ein Weltcup-Springen gewonnen. Der Knoten ist geplatzt, der Bundespolizist ist in der Weltspitze angekommen. Das muss erstmal verkraftet werden.
Ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt mal heimkomme, dass ich es vielleicht realisiere. Ich habe noch nicht mehr das von der Tournee verarbeitet und geschweige denn von der WM. Ich bin dann einfach so im Modus drin und jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist.
Die Saison ist also zu Ende und damit auch die Ära von Bundestrainer Werner Schuster, der nach 11 Jahren ein bisschen Pause vom stressigen Trainerjob machen will. Fast gleichzeitig sprangen die Frauen zum Saisonabschluss im russischen Tschaikowski. Juliane Seifert verpasste dabei knapp den 4. Sieg in Folge. Sie musste sich der Dominatorin des Winters, Olympiasiegerin Marin Lundby aus Norwegen, geschlagen geben. Zweitbeste Deutsche wurde Katharina Althaus auf Rang 5. Aber auch die deutschen Frauen, die Weltmeisterinnen von Seefeld, sprangen eine Top-Saison. Im Gesamtweltcup belegen Althaus und Seifert hinter Lundby die Plätze 2 und 3.
Und am Telefon ist Werner Schuster, der scheidende Bundestrainer der Skispringer, nach seinem letzten Wettbewerb. Wie haben Sie diesen Tag heute erlebt, Herr Schuster?
Aber ganz normal eigentlich, unspektakulär normal. Ich bin ja schon länger eingestellt auf die Situation. Ich habe mich auch länger damit beschäftigt. Ich war dann im Ende Jänner, Anfang Februar auch in der Lage, das zu formulieren. Und ja, es ist immer wieder auch, habe ich mich hinterfragt, ob es die richtige Entscheidung ist. Und es ist immer die gleiche Antwort rausgekommen. Von dem bin ich mit mir im Reinen, im Klaren. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Es ist das Team für mich persönlich, für die Familie. Und von dem her habe ich das jetzt professionell zu Ende gemacht und habe mich sehr gefreut, dass das Planitzer am Wochenende für uns ganz gut lief und dass hier so gute Leistungen dabei waren, und habe mich dann von meinen Kollegen verabschiedet ich denke mir, es war eine gelungene Dekade.
Passt das heutige Ergebnis zu dieser Saison an starke Leistung Ihrer Springer ab ein schier unbezwingbarer Ryoyo Kobayashi?
Ja, also ich wäre sogar froh gewesen, wenn wir noch öfter so stabil und gut gesprungen wären wie heute. Kobayashi war schon sehr, sehr stark heute. Also wie gesagt, er hatte eine unglückliche WM, ist da ohne Medaille rausgegangen. Sonst hat er alles abgeräumt, was es zu gewinnen gibt. Hat er Rekorde gebrochen ohne Ende, heute nochmal der Schanzenrekord. Da muss man wirklich den Hut ziehen, was der junge Bursche geleistet hat. Der kam jetzt doch schon sehr schnell daher und hat sich enorm verbessert. Also ich denke mir, das ist heute ein ganz großer gewesen, das kann aber ein großer werden. Der, glaube ich, hat das Zeug dazu, auf mehrere Jahre auf diesem Niveau zu springen. Also wirklich gigantisch. Also Markus hat alles versucht und man hatte schon immer das Gefühl, wenn dieser Kobayashi einen guten Sprung macht, dann ist er noch mal ein paar Meterchen weiter, hat verdient gewonnen, Hut ab.
Ziehen wir noch mal ein bisschen Bilanz Ihrer Ära. 11 Jahre, Sie werden im Prinzip jetzt eigentlich in allen Kommentaren mit Lob überschüttet. Sie gelten als der Baumeister eines erfolgreichen deutschen Springens, das zuvor in der Krise war. Wie haben Sie persönlich diese 11 Jahre denn wahrgenommen?
Ja, es war nicht immer so einfach, wie es jetzt am Schluss erscheint. Also es war, wie gesagt, eine große Herausforderung für einen jungen, nicht sonderlich namhaften Trainer, der aus dem Jugendbereich kommt, hier so einen großen Verband zu übernehmen und aufzubauen. Aber wie gesagt, Horst Schüttel als sportlicher Leiter, der hat mir immer den Rücken gestärkt und ich hatte wirklich neben meinen Freiheiten und immer die Unterstützung. Und gerade die ersten Jahre waren nicht einfach, da war nicht alles Gold, was glänzt. Und man macht auch nicht alles richtig, aber es war immer eine riesen Energie dahinter und es war ein Konzept dahinter und der Verband hat an mich geglaubt. Und wir haben auch immer wieder geliefert und Erfolge gehabt, aber bis das dann wirklich so weit war, bis eine neue Generation nach der Schmidt-Uhrmann-Neumeier-Generation wirklich reif war, die Verantwortung für das deutsche Skispringen zu übernehmen, da hat es halt schon eine Zeit lang gedauert. Und da steht eigentlich Severin Freund, steht dort sinnbildlich für diese Ära. Mit ihm habe ich auch die größten Erfolge gefeiert. Er hat wirklich dann das deutsche Skispringen auf seine Weise einzigartig repräsentiert und hat uns 3, 4, 5 Jahre den Rücken freigehalten und hat die Spitzenplatzierungen eingefahren. Und jetzt ist er leider verletzt, aber im Schatten von Severin hat das System gegriffen und konnten sich andere Springer entwickeln, etablieren und haben sich im Moment emanzipiert. Und jetzt haben wir, wie gesagt, eine Fülle von jungen Sportlern, die wirklich ja, super zusammenhält und sich gegenseitig wirklich unterstützt und in die Bresche springt. Und im Moment würde ich mal sagen, steht der Verband strukturell und erfolgsmäßig wirklich gut da.
Warum braucht es denn so eine Figur wie Severin Freund, die auch das Team nach außen hin repräsentiert?
Naja, das deutsche Skispringen hat eine große Hypothek gehabt auch. Nicht? Also mit dieser Ära Schmidt-Hannawald, lag die Latte wahnsinnig hoch. Und da gab es ein paar Durstjahre, das war wahrscheinlich auch notwendige Zeit, um auch wieder die Relationen zu wahren. Und dann ist halt einfach nach wie vor der Stellenwert groß. Es ist bei jedem Springen ist ein Fernsehteam dabei. Das ist weltweit einzigartig, eigentlich bei den Polen vielleicht noch, dass die sind auch ziemlich fanatisch. Und du musst halt wirklich jeden Sprung und jeden Satz kommentieren. Und da ist natürlich nicht nur einmal Weitspringen, reicht nicht. Das steht halt auch sinnbildlich dann fürs Team, nicht? Und da braucht es schon eine starke Persönlichkeit, die das aushält. Richard Freitag war ja auch dann in dieser Phase, hat den Severin gut unterstützt und die haben sich ein bisschen abgewechselt. Und damit ist dann wirklich was Neues herangewachsen. Aber es war, ja, es ist so wie in jeder Sportart, nicht? Also beim Fußball reicht es auch nicht, ab und zu mal ein Tor zu schießen. Da muss man sich dann auch als Kapitän hinstellen, wenn man halt mal ein Länderspiel verliert. Und da braucht es schon auch starke Persönlichkeiten. Und da war der Severin, der ist da wirklich in diese Rolle reingeschlüpft und reingewachsen und hat das wirklich ganz toll gemacht. Und damit hat er auch, wie gesagt, der nächsten Generation den Rücken freigehalten.
Hat sich denn das Skispringen insgesamt in diesen 11 Jahren Ihrer Wahrnehmung nach verändert? Man hat ja das Gefühl, dass die dominierenden Nationen im Weltcup eigentlich immer noch die gleichen sind.
Ja, schon, aber wie gesagt, es gab auch Phasen, als ich angefangen habe, da waren die Finnen noch eine Macht. Ja, und die Finnen sind jetzt fast von der Bildfläche verschwunden. Also das ist schon, man darf hier nicht schlampen, auch im oder nachlässig sein, speziell im Nachwuchsbereich. Das ist, ja, wie es halt überall ist, es ist nicht so leicht, Nachwuchs zu finden, dann wirklich in so einer Elite-Sportart die Qualität im Trainerbereich, im Nachwuchsbereich zu führen. Man würde am liebsten gerne, das macht das ein deutscher Fehler auch, nur in die großen Schanzen investieren und nur die Events abhalten. Und man muss auch, darf nicht vergessen, dass man junge Sportler entwickeln muss. Und ansonsten gibt es halt schon ein paar Kernländer, wo das halt einfach einen riesen Stellenwert hat. Und die investieren und es ist halt, ja, es ist noch feinfühliger geworden, noch feiner geworden. Und es ist ein bisschen noch mehr weggekommen, so vom Draufgängertum, vom Draufgängersport zum Präzisionssport. Also es reicht auch nicht mehr als Trainer hier, ein gewisses Gefühl zu haben und mit dem Funkgerät an der Schanze zu stehen und ein paar schlaue Sprüche zu machen. Du musst auch wirklich den Sprung aus mehreren Ebenen, Perspektiven begleiten, filmen, analysieren, im Materialbereich sehr akribisch jedes Detail verfolgen. Es ist einfach eine sehr sensible, umfangreiche Aufgabe geworden, um dann wirklich an der Spitze zu stehen.
Aber heißt das auch im Umkehrschluss, es gibt gar nicht so die Entwicklungsmöglichkeiten für viele weitere Länder noch dazuzukommen?
Ja, also nicht so leicht. Wir laufen eher Gefahr, dass wir ein paar andere Kernländer verlieren. Also das ist nicht so einfach, mit denen Schritt zu halten. Es gibt ein Projekt mit einem slowenischen Trainer, der die Amerikaner und die Kanadier versucht, am Leben zu halten. Und wie gesagt, wir müssen auch schauen, dass wir andere Länder wie Italien, Frankreich, Schweiz, hat heuer wieder eine Medaille gemacht, das ist super. Aber speziell Italien, Frankreich, dass man die nicht verliert. Als ich noch gesprungen bin vor 25 Jahren, da haben die Schweden auch noch eine Rolle gespielt. Die sind schon lange von der Bildfläche verschwunden. Und ja, es ist nicht so einfach, die Anlagen aufrechtzuerhalten und wirklich hier fürs Umfeld zu sorgen. Und dass es weiterhin ein Weltsport wird es nie sein, aber dass man zumindest hier in den Kernregionen hier wirklich Springer hat. Ich glaube, das lebt schon ein bisschen von der Vielfalt auch.
Eins muss ich Sie zum Schluss noch fragen, Herr Schuster. Sie haben ja fast alles gewonnen. Olympiagold, WM-Titel, den Gesamtweltcup. Nur die Vierschanzentournee nicht. Und die ist ja gerade so ein großes Ding in Deutschland. Wäre das nicht noch Motivation zum Weitermachen gewesen?
Ja, einerseits schon. Andererseits muss ich sagen, ich bin jetzt auch 11-mal hingefahren mit meinem Team und wir haben alles probiert. Vielleicht waren wir am Anfang ein bisschen zu grün und haben nicht alles optimal gemacht als wir im Trainerteam, aber wir haben gelernt und wir haben, glaube ich, jetzt wirklich Voraussetzungen geschaffen, dass ein Deutscher die Vierschanzentournee gewinnen kann. Ist aber ein größerer Hype wie WM und Olympia zusammen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier los ist. Und wir haben jetzt zweimal Zweiter geworden, heuer Zweiter und Dritter. Sind dann Überfliegern an Springer gescheitert, die alle vier Wettkämpfe gewonnen haben. Das muss man so akzeptieren. Ich denke mir, irgendwann ist die Zeit wieder reif für einen deutschen Sportler. Ja, ich habe mir dann gesagt, ich laufe diesen Titel nicht nach. Wir haben genug gewonnen und das ist, da kann man auch dann wirklich auch verkrampfen in der Form. Und von dem her denke ich mir, gibt es eine Schar an Sportlern, die das mal schaffen können. Und von dem her wünsche ich natürlich den Sportlern und meinem Nachfolger viel Glück dabei.
Werner Schuster, der scheidende Bundestrainer der deutschen Skispringer. Wir haben ihn kurz vor dieser Sendung nach dem Springen im Auto auf dem Heimweg von Planica erreicht. Auf unserem Internetportal deutschlandfunk.de/sport finden Sie gleich eine noch etwas längere Version des Gesprächs. Nachfolger, Werner Schuster hat ihn schon angesprochen, Nachfolger werden, das ist dieses schon lange existierende Gerücht, das soll Schusters früherer Co-Trainer Stefan Horngacher, seit einigen Jahren Trainer der polnischen Skispringer. Heute, nach dem Springen, sagte Horngacher in der ARD:
Ich habe jetzt meine letzte Amtshandlung hier gemacht. Ich habe entschieden, meinen Vertrag nicht zu verlängern in Polen. Und es gibt nach wie vor Gespräche mit dem Deutschen Skiverband und die dauern nur ein bisschen an. Und werden wir sehen, wie man sich einigt jetzt, aber die Chancen stehen natürlich sehr hoch.
Auch vom Deutschen Skiverband heißt es, die Gespräche mit Horngacher seien auf der Zielgerade. Vollzug scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Wir kommen zum Eishockey-Viertelfinale in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft. 4 Siege braucht eine Mannschaft im direkten Duell, um das Halbfinale zu erreichen. Heute konnten das 3 Teams schaffen in der jeweils 5. Partie. Hauptrundensieger Adler Mannheim gehört dazu und hat es geschafft. Kersten Eichhorn über das 7:4 gegen Nürnberg.
Die Adler Mannheim haben am Ende doch noch souverän das Halbfinalticket gebucht. 7:4 hieß es am Ende im 5. Duell mit den Nürnberg Ice Tigers. Der Favorit aus der Kurpfalz hat aber lange Zeit viel Mühe mit den Franken. Nürnberg führte zwischenzeitlich sogar mit 3:2 und schnupperte vor den 12.000 Zuschauern kurz an einer Überraschung. Wolf und Reul schraubten das Ergebnis auf 6:3 für die Adler. Das war die Entscheidung. Stefan sorgte für Nürnberger Ergebniskosmetik, ehe Katic für Mannheim zum 7:4 ins leere Tor traf. Mannheim steht nach 4:1 Siegen gegen Nürnberg im Playoff-Halbfinale.
Weiter warten muss dagegen Champions League-Finalist EHC München. Die Münchner unterlagen den Eisbären Berlin heute mit 0:3, wie Taufik Kalil berichtet.
Die Eisbären Berlin leben wieder und wie mit einem 3:0-Sieg beim deutschen Meister EHC Red Bull München. München wenig präsent, die Eisbären viel aggressiver und nach 12 Minuten verdient mit 1:0 vorne. McQueen in Überzahl. Keine Tore, Mitteldrittel, dafür eine schwere Verletzung. Münchens Verteidiger Konrad Abelshauser fällt im Zweikampf mit dem Berliner Shepard aufs Knie und muss raus. Sieht nach einer langen Verletzungspause für den Tölzer aus. Im Schlussdrittel die Eisbären eiskalt und vor allem dank Neuzugang Austin Ortega verdienter Sieger. Der Amerikaner in der 49. Minute mit 2 Treffern innerhalb von 47 Sekunden. Am Freitagabend geht es nun in Berlin weiter. Nächster Matchball für München oder der Ausgleich für die Eisbären.
Außerdem gewann heute Augsburg gegen Düsseldorf mit 4:3 nach Verlängerung. Die Augsburger führen jetzt 3:2 in der Serie. Und schon den vierten Sieg schaffen kann heute Ingolstadt beim Auswärtsspiel in Köln. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels führen die Ingolstädter mit 1:0. Es war ein Versuch im vergangenen Sommer, ein Pilotprojekt, das von vielen als Erfolg gewertet wurde. Die gemeinsamen Europameisterschaften vieler Sportarten, die European Championships in Berlin und Glasgow. 2022 soll es eine neue Auflage geben. Seine Bewerbung abgeben wird die Stadt München. Das hat der Stadtrat in dieser Woche beschlossen. Warum und mit welchen Kosten man für den Stadthaushalt rechnet, darüber habe ich vor der Sendung mit Dieter Reiter gesprochen. Der Münchner Oberbürgermeister sagte hier im Deutschlandfunk:
Ja, es ist für München auf jeden Fall durchaus ein besonderes Jahr 2022, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen. Ist es ohnehin für München natürlich ein Thema, wie feiern wir dieses Jubiläum und wie besser könnte man ein 50-jähriges Jubiläum der Olympischen Spiele feiern, wie mit einem großen internationalen Sportfest. Also insoweit war das für mich ein sensationelles Zusammentreffen, dass wir quasi uns für diese European Championships bewerben können für das Jahr, in dem dieses 50-jährige Jubiläum stattfindet. Das ist mal der eine Teil. Und zum Zweiten finde ich es auch mal spannend für Fußballstadt wie München, tatsächlich auch andere Sportarten auf höchstem Niveau unseren Gästen präsentieren zu können. Das passt zur Sportstadt, wie wir in München sein wollen, sehr gut. Und deswegen ist das ein ganz wesentliches Thema. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns tatsächlich auch dafür bewerben dürften.
Aber gerade Olympia wollte München zweimal nicht. Trotzdem würden Sie das jetzt mit in die Werbung für dieses Großereignis mitnehmen, Olympia?
Naja, Werbung. Wie gesagt, für mich ist es die Korrelation von einem Jubiläum mit der Möglichkeit, sich für ein großes internationales Sportfest zu bewerben. Und wir hätten die Olympischen Spiele, die 50 Jahre Jubiläum, sicher gefeiert. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die Münchner die Olympischen Spiele 72 immer noch ganz positiv, trotz der bitteren Wendung zwischendurch, in der Erinnerung haben. Wir haben uns allerdings nicht für Sommerspiele beworben, muss man vielleicht auch sagen, sondern für Winterspiele. Und das ist in München natürlich schon noch ein bisschen ein Unterschied. Viele ältere Münchner haben natürlich die 72er Sommerspiele im Kopf, wenn sie an Olympia denken. Das mit den Winterspielen ist nicht so einfach zu transportieren gewesen.
Aber Sommerspiele würden noch mal gehen, glauben Sie?
Naja, also jedenfalls würde ich jetzt einfach aus dem Bauch raus, ohne dass es dazu auch einen Hauch von Empirie gibt, sagen, dass Sommerspiele auf jeden Fall leichter zu transportieren werden wie Winterspiele. Insbesondere, weil wir die Sportanlagen ja weiterhin auf dem Stand gehalten haben, dass wir uns quasi bewerben könnten. Also es ist tatsächlich weltweit einmalig hier in München. Aber das kann ich schwer einschätzen. Es ist zurzeit etwas schwierig, solche Großereignisse überhaupt zu platzieren. Aber ich bin relativ sicher, dass die Mehrheit der Münchner Bevölkerung sich auch über die European Championships freuen würde.
Wir haben vor ein paar Wochen mit Ulrike Grimm, der CSU-Stadträtin, über dieses Thema gesprochen hier im Deutschlandfunk. Und sie hat uns gesagt, weil es ja auch immer wieder eine Sorge in der Bevölkerung gibt, dass gerade Olympia, wen man sich da ins Haus holt, das IOC mit seinen korruptionsumwitterten Geschichten, dass diese European Championships für mehr Bodenständigkeit stehen als Olympia. Ist das für Sie auch ein Argument?
Ja, diese Grundsatzdiskussion zum Thema große Verträge zu großen Sportereignissen könnte man natürlich auf sehr breite Füße stellen. Es ist ja nicht nur Olympische Spiele, es geht genauso bei Europameisterschaften, insbesondere natürlich beim Fußball an. Da tun wir es auch regelmäßig nicht so intensiv, sage ich ganz ehrlich. Man muss das nicht gutheißen, das muss ich ganz klar sagen, aber es heißt take it or leave it natürlich in dem Fall. Wir können jetzt versuchen, im Verhandlungsweg dann, falls die Bewerbung der Stadt erfolgreich ist, über das Bitbook noch Dinge rauszuverhandeln, aber die großartigen Möglichkeiten gibt es nicht. Und auch die European Championships, auch dazu wird es ein entsprechend dickes Bitbook geben und auch dazu gibt es einen entsprechend relativ umfangreichen Forderungskatalog, was die Stadt alles gewährleisten, was sie alles garantieren muss, wenn sie sie durchführen will. Also so groß
und dazu sind Sie auch bereit.
Differenzierung tatsächlich nicht. Aber dazu sind wir mehrheitlich im Stadtrat auch beschlossen bereit, weil es gibt ja nur die Entscheidung, ich möchte das meinen Münchnerinnen und Münchnern präsentieren. Wir möchten München als Sportstadt auch wieder in den Fokus rücken und wir möchten die 50 Jahre Jubiläum Gebühren feiern oder wir tun es nicht. Es ist ja nicht so, dass ich einen anderen Veranstalter mehr aussuchen könnte.
Wenn Sie den Zuschlag bekommen, dann, Sie haben schon gesagt, gibt es trotzdem noch einige Forderungen an die Stadt und es gibt auch dann sicherlich noch eine Rechnung zu bezahlen. Es geht jetzt um etwa 130 Millionen, von denen man ausgehen kann, dass es an Kosten auf Sie zukommt, die dann aufgeteilt werden auf Bund, Land und Sie. Am Ende könnten aber dann trotzdem 40, 45 Millionen für die Stadt übrig bleiben. Und das, würden Sie sagen, ist aber mit dem Haushalt absolut vereinbar.
Also zum einen ist es ja der reine Aufwandsbetrag, da kommen natürlich auch noch Einnahmen, die gegengerechnet werden, zum Beispiel der Zuschauer, der Sponsoren etc. Also die Nettosumme, die derzeit im Raum steht, sind rund 100 Millionen, also an Kosten, die hängen bleiben. Und das heißt, wir haben eine Drittelteilung mit Bund und Land vereinbart, heißt, wir reden von ungefähr 33 Millionen für alle drei Partner. Und das ist mit unserem Haushalt sicherlich abzudecken. Das ist für uns finanziell leistbar. Es ist ein großes Ereignis über mehrere Tage. Hat natürlich auch Umwegrentabilitäten, die man gar nicht beschreiben will. Wir haben ja auch ein großes Volksfest in dieser Stadt, mit dem die Stadt auch kein Geld verdient und trotzdem die Umwegrentabilität im Milliardenbereich liegt. Also unsere Gastronomie, unsere Hotellerie, unsere Taxigewerbe, die werden sich alle freuen, wenn sie eine große internationale Veranstaltung haben. Also da gibt es schon noch mehr Rentabilitätsbetrachtungen. Insgesamt ist es eine vertretbare Investition, aus meiner Sicht jedenfalls und auch aus Sicht der Mehrheit des Münchner Stadtrats.
Es könnte aber ja auch Kritiker oder Stimmen geben, die sagen, selbst wenn es dann am Ende 33 Millionen sind, das kann man anders investieren. Wir brauchen dringend zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum.
Wir geben mehr für bezahlbaren Wohnraum als ganze Bundesländer. Wir haben einen 7-Milliarden-Haushalt. Wir haben dieses Jahr 1 Milliarde Haushaltsüberschuss, nur um die Dimensionen aufzuzeigen. Deswegen muss man natürlich selbstverständlich verantwortungsvoll mit Steuergeld umgehen. Aber ich glaube, hier ist Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Maß. Und deswegen, glaube ich, hat der Stadtrat auch mehrheitlich beschlossen, dass wir uns hier bewerben.
Und Ihr Ziel ist, letzte Frage, Herr Reiter, München nochmal als Sportstadt in den Blick zu rufen. Haben Sie gerade gesagt, jetzt gibt es ja noch mehr große Ereignisse, die anstehen. 2 Fußball-Europameisterschaften 2020 und 2024. Dann will man auch noch das Champions-League-Finale vielleicht nach München holen. Warum jetzt dann auch noch die?
Naja, weil das alles sehr fußballlastig ist, was Sie gerade als Beispiel genannt haben. Und wir haben auch einen überragenden Fußballverein in unserer Stadt, bekannterweise.
Müssen Sie nicht eigentlich sagen 2?
Ach doch, Entschuldigung, ich habe vergessen, 2 überragende Fußballvereine. Der eine braucht noch ein bisschen, aber im Ernst, natürlich ist es auch wichtig, dass man andere Sportarten präsentiert. Es gibt auch ganz viele Sportlerinnen und Sportler in dieser Stadt, Amateursportler, die halt außerhalb vom Fußball gute Leistungen bringen und denen sollte man auch mal europäische Spitzenleistungen einfach zeigen und präsentieren. Das ist tatsächlich mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, so ein Leichtathletikfest und all das, was präsentiert wird, ist einfach ganz was Spezielles und ich finde, das ist eine gute Arrondierung zu dem Thema sehr fußballlastig, dass wir uns um Spitzensport beworben haben. Aber auch dafür will ich ganz klar sagen, stehe ich schon ganz persönlich auch, weil ich glaube, dass Fußballspitzensport auch in dieser Stadt, sieht man jedes Wochenende am ausverkauften Allianz Arena, einfach eine Rolle spielt und auch zukünftig spielen wird.
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zur Bewerbung seiner Stadt um die European Championships 2022 und dass er mehr als nur Fußball in seiner Stadt präsentieren will. Die Nichtberücksichtigung des Sports, die wurde in dieser Woche in einem ganz anderen Zusammenhang Thema. Der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, sieht Mängel am Übergangsglücksspiel-Staatsvertrag. Es geht um Einnahmen aus Sportwetten und wie die dann verteilt werden. Ein schwieriges Thema, das aber für viele Sportler große Bedeutung hat. Heinz-Peter Kreuzer.
Breiten- oder Profisport? Wer soll von den Erlösen aus Sportwetten profitieren? Bisher war es vor allem der Profisport. Die verschiedenen Wettanbieter zahlten insgesamt Millionen für Sponsoring im Fußball, Handball, Basketball oder in anderen Sportarten. Der organisierte Sport blieb dabei allerdings auf der Strecke. Deshalb kritisiert der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB,
Zitat: Ohne den Sport und seine Veranstaltungen gäbe es keine Sportwettinhalte. Dennoch fehlt weiterhin im Regelungskonstrukt eine adäquate finanzielle Beteiligung des Sports an den Sportwetterlösen. Hier besteht nach wie vor das Angebot des organisierten Sports, eine Sportabgabe ausschließlich dem gemeinnützigen Sport, also der Sportbasis, zukommen zu lassen.
So der Vorschlag des DOSB. Das hatte in dieser Form schon einmal funktioniert. Schleswig-Holstein scherte 2011 aus und beteiligte sich als einziges Bundesland nicht am Glücksspielstaatsvertrag der Länder, sondern verabschiedete ein eigenes Gesetz, in dem das geregelt war. Hans-Jörn Arp, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Kieler Landtag, erinnert sich.
Also wir in Schleswig-Holstein haben uns daran gehalten. Insgesamt hat ja die Sportwettbranche rund 400 Millionen Euro an Abgaben bezahlt. Nach dem Königsteiner Schlüssel waren das immerhin für Schleswig-Holstein rund 12 Millionen. Davon haben wir ein Drittel weitergegeben an den organisierten Sport.
Aber das war eine freiwillige Abgabe. Nicht alle Bundesländer haben sich daran gehalten. Das hatte auch einen guten Grund, sagt Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen.
Das ist unsere Krux, dass die Finanzminister eigentlich mit der Lösung jetzt ziemlich zufrieden sind. Die kriegen ja Geld, aber der organisierte Sport guckt in die Röhre.
Viel lieber nutzten die Länder die Wetteinnahmen, um ihre Finanzlöcher zu stopfen. Keinen großen Anteil an diesen Einnahmen hat der staatliche Anbieter OZ. Der schüttet, anders als die privaten Anbieter, zwar nur die Hälfte der Einnahmen an die Spieler wieder aus. Mit 2% Marktanteil spielt OZ aber auch keine Rolle am Markt.
Die Sportwettanbieter schütten bis zu 90% ihrer Einnahmen wieder als Gewinne an die Spieler aus, haben also
eine wesentlich geringere Marge und zahlen aber auf die Sportwettumsätze heute eine 5%ige Sportwettensteuer.
Sagt Matthias Dahms, der Präsident des Deutschen Sportwettverbandes DSWV. So kamen seit 2012 2 Milliarden Euro zusammen, die die privaten Anbieter gezahlt haben. Dieses Geld könne man nutzen, meint Dahms.
Unsere Vorstellung ist, dass ein Teil dieser Sportwettensteuer dann zweckgebunden an den organisierten Sport abgeführt wird.
Bevor es dazu kommt, müssen aber noch die Ministerpräsidenten überzeugt werden. Hans-Jörn Arp von der schleswig-holsteinischen CDU fordert deshalb den Sport zu intensiver Lobbyarbeit auf.
Da liegt das daran, wie stark die Lobby des Bundessportverbandes ist, des deutschen Verbandes ist, die da mit den Ministerpräsidenten am Ende ja auch verhandeln werden, weil es gibt sicherlich auch eine Anhörung in den Ländern. Und hier ist es so, dass die einzelnen Landessportverbände darauf drängen sollten, dass sie in irgendeiner Form berücksichtigt werden.
Bei den Landessportbünden sieht man aber auch noch eine andere Möglichkeit als die Steuerbeteiligung. Hessens LSB-Chef Müller.
Der Sport würde nur profitieren, wenn es Konzessionen gäbe und von diesen Konzessionen eine Abgabe, und die käme dem Sport zugute. Das ist aber in weiter, weiter Ferne.
Erschwerend kommt für den Sport in der aktuellen Debatte hinzu, dass die Einnahmen aus Lotto und Glücksspirale nicht mehr so sprudeln wie früher. Leidtragende sind der Sport, aber auch Sozial- und Kulturverbände, die von den Erlösen profitieren.
Heinz-Peter Kreuzer über die Probleme des Breitensports mit dem Glücksspielstaatsvertrag. Damit kommen wir in Sport am Sonntag jetzt zum Fußball und zur EM-Qualifikation. Heute Nachmittag schon gewann Russland 4:0 gegen Kasachstan. Wales siegte 1:0 gegen die Slowakei. Aktuell laufen 3 Spiele. Ungarn führt mit 2:1 gegen Vizeweltmeister Kroatien. Israel führt 4:2 gegen Österreich. Und San Marino liegt 0:2 zurück gegen Schottland. Wir schauen jetzt hier im Deutschlandfunk in die Türkei. Der türkische Fußball steckt seit Jahren in der Krise. Sportlich die letzte WM-Teilnahme 2002, bei der EM 2016 klar in der Vorrunde. Daraus. Ganz aktuell gibt es Streit um ausbleibende Gehaltszahlungen zwischen dem deutschen Torhüter Loris Karius und seinem Club Beşiktaş Istanbul. Dieser Fall zeigt, Geld und Fußball sind zwei Dinge, die in der Türkei ein äußerst kompliziertes Verhältnis zueinander haben. Sebastian Felser berichtet.
Geht es nach der Lautstärke, ist der türkische Fußball kerngesund. Istanbul hält den mehr oder weniger offiziellen Rekord für das lauteste Stadion der Welt. Aber jenseits dieser Fassade ist die erste türkische Liga, die Süper Lig, wie sie hier heißt, krank bis ins Mark. Das ist auch die Analyse von Turul Akşar, Banker in Istanbul und Analyst der Internetseite footballekonomie.com.
Beşiktaş hat im Jahre 2017 729 Millionen Lira erwirtschaftet, aber 750 Millionen Lira ausgegeben. Nach den Kriterien des türkischen Gewerberechts ist der Verein eigentlich bankrott.
Und Beşiktaş ist nicht der einzige Verein. Mit Millionenverlusten über Jahre hinweg hat die türkische Süper Lig ein Milliardendefizit aufgebaut. 80-90% davon verteilen sich auf die 3 Istanbuler Traditionsclubs Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray sowie Trabzonspor von der Schwarzmeerküste. Die Lage ist so ernst, dass Anfang 2019 die staatseigene Ziraatbank einspringen musste. Der Grund?
Im Grunde schieben sie ihre Schulden auf. Die türkische Wirtschaft hat im letzten Jahr vor allem unter dem Wertverfall der türkischen Lira gelitten. Die Clubs haben ihre Schulden und finanziellen Verpflichtungen in Fremdwährungen wie dem Euro. Jetzt sieht es so aus, als könnten sie das nicht mehr stemmen. Deswegen hat die staatseigene, größte Bank der Türkei eine Umschuldung auf 5 bis 10 Jahre gefördert. Mehr Zeit ist erstmal das Versprechen dahinter.
Was Ferda Halıcıoğlu, der leitende Wirtschaftswissenschaftler der Medeniyet-Universität in Istanbul, meint, ist, die Pleite ist erstmal durch eine Umschuldung abgewendet, aber das Kernproblem bleibt.
Die Ausgaben steigen, die Einnahmen sinken. Deswegen will Beşiktaş seine teuren Spieler möglichst schnell loswerden. Das gelingt dem Verein aber nur bei den Schwächeren, also in der Regel bei türkischen Kickern, im gegenseitigen Einverständnis, dann meist ohne Abfindung. Bei den ausländischen Spielern machen die Vereine Druck und versuchen, die Kicker rauszuekeln. Aber das ist nicht nur bei Beşiktaş so. Auch andere Clubs greifen zu diesen Mitteln.
So kommen Fälle wie der des deutschen Torwarts Loris Karius oder des portugiesischen Flügelspielers Ricardo Quaresma zustande, meint Akşar. Beide haben über Monate kein Gehalt bekommen, sagen sie. Beide haben Beschwerde bei den großen Fußballverbänden FIFA und UEFA eingereicht und damit drohen wieder neue Sanktionen. Mehr Strafzahlungen und der Ausschluss aus internationalen Wettbewerben, bei denen Millionenbeträge fließen. In Euro. So fanatisch die Fans ihre Traditionsclubs feiern, so einleuchtend klingt der häufig erhobene Vorwurf, die Fans hätten mit überzogenen Erwartungen und mangelnder Geduld die Clubs dazu gebracht, immer nur auf den nächsten Titel und nicht auf die Finanzen zu schauen.
Ich finde es unfair, den türkischen Fans zu unterstellen, dass sie kein Verständnis haben. Sie haben die Sache sehr wohl verstanden. In der Türkei können sie machen, was sie wollen. Am Ende kommt jemand und rettet sie.
Das ist die Ansicht von Dahan Irak. Der Soziologe hat sich intensiv mit Fankulturen und ihrer gesellschaftlichen und politischen Bedeutung in der Türkei auseinandergesetzt.
Meine Familie besteht traditionell aus Beşiktaş-Fans. Ich war auch ein glühender Beşiktaş-Fan bis 2007 und seitdem geht es mir mit dem Fußball wie mit dem Fastfood. Wenn du erst mal weißt, wie das Ganze entsteht, dann kannst du es nicht mehr genießen.
You cannot really eat it.
Der Beitrag von Sebastian Felser. Morgen geht es für die türkische Nationalmannschaft übrigens gegen Moldau nach einem 2:0 am Freitag gegen Albanien. Dann folgen noch Spiele gegen Island, Andorra und Frankreich. Ab 20.45 Uhr heute Abend beginnt auch für die deutsche Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM 2020. In Amsterdam kommt es zum großen Klassiker gegen die Niederlande. Das schwerste Spiel der Qualifikationsrunde gleich zu Beginn. Anne von Eickels blickt voraus.
Alles auf Anfang in Amsterdam, dort, wo alles begann, im Oktober 2018.
Natürlich in der Nacht nach dem Spiel hier und nach dem 0:3, klar, da war ja auch die Situation so, dass man ja schon mit der großen Enttäuschung irgendwie so zurückgefahren ist.
Die bisher höchste Niederlage gegen den großen Rivalen Niederlande, der Anfang vom Ende des alten Team Löw.
Da ist in mir schon auch der Gedanke, mal zumindest gereift, ein paar junge Kräfte einfach auch mal zu bringen.
Joachim Löw stellte fast alles auf Anfang, mit jungen Spielern wie Leroy Sané.
Klar, wir haben auch eine junge Mannschaft, ich denke, da muss man ein bisschen Geduld haben.
Geduld und Zeit, die es eigentlich nicht gibt. Zum Anfang der EM-Qualifikation direkt der beste Gegner der Gruppe. Die Niederlande.
Natürlich wäre vielleicht auch schon ein Punkt ganz gut hier auswärts gegen Holland.
Denn die Niederländer haben früher angefangen, alles bei Oranje umzukrempeln.
Sie haben gute Ergebnisse erzielt, eine große Motivation. Die Stimmung hier ist sehr gut, haben sehr gute Spieler wieder. Ich meine, die sind ja auf einem Weltklasse-Niveau. Also die Mannschaft ist zumindest eingespielter als unsere.
Und für Marco Reus ist der Gegner fast schon ein Vorbild auf dem Weg zurück zur alten Stärke.
Sie haben viele gute junge Spieler in ihren Reihen, aber auch ein paar Spieler, die auch älter sind und die gefestigt einfach sind. Und sie haben momentan eine sehr gute Mischung. Natürlich ist es auch unser Ziel, wieder dorthin zu kommen, wo wir auch mal waren.
Das EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam soll da nur der Anfang sein für das Team Löw.
Es soll ein richtiger Neustart werden, aber auch der Gegner, die Niederlande, haben schwierige Jahre hinter sich. Bei der EM 2016 und bei der WM im vergangenen Sommer gar nicht für die Endrunde qualifiziert. Wie steht es um den Fußball in Oranje? Darüber habe ich mit Frank Wormuth gesprochen. Lange Jahre Leiter der DFB-Trainerakademie und seit dieser Saison Cheftrainer bei Heracles Almelo in der niederländischen Eredivisie. Seine Einschätzung des fußballerischen Leistungsstands in den Niederlanden?
Also im Spitzenbereich sieht man sehr, was Ajax geleistet hat mit Bayern und mit Real Madrid. Die Nationalmannschaft ist auf einem sehr guten Weg, hat man auch gesehen, jetzt gegen Weißrussland haben sie jetzt 4:0 gewonnen, hat eine gute Mannschaft zusammengebaut. Ich weiß nur jetzt vom Sportdirektor Nico Hogmar, dass sie jetzt beginnen, der ist ganz neu jetzt beim KNVB, beginnen alles umzustellen, hinterfragen, umzudrehen. Aber in der Zwischenzeit haben bereits die guten Mannschaften schon wieder Erfolge. Da sieht man, dass es nicht nur am Programm liegt oder an irgendwelchen Talentförderprogrammen, sondern Holland schlägt ja nicht. Die haben ja auch gute Ausbildung. AZ, Ajax, PSV, die bringen immer tolle Spieler raus und jetzt haben sie wieder eine gute Mannschaft zusammengebaut.
Das heißt, der Erfolgsfaktor ist tatsächlich wieder mal die gute Jugendarbeit, für die Holland ja eigentlich schon immer bekannt war?
Ist generell so. Ich meine, KNVB oder DFB können ja machen, was sie wollen. Entscheidend ist ja immer auch dann die Vereinsarbeit. Da ist ja eigentlich dann die Quintessenz der ganzen Arbeit drin zu sehen. Und da hat der Ajax weltweit einen guten Ruf.
Und die sind jetzt im Champions-League-Viertelfinale. Sie haben es gerade schon gesagt, das 4:1 in Real Madrid. Da hat Fußball-Europa ein bisschen aufgemerkt. Liegt das vor allen Dingen auch an jungen holländischen Superstars? So Namen wie De Jong oder De Ligt sind ja jetzt in aller Munde.
Ja klar, ich meine, Matthias De Ligt, 19 Jahre, De Jong, 21 Jahre, die sind natürlich aufgefallen durch ihre Art und Weise, Fußball zu spielen. Richtig abgebrüht wie alte Herren schon. Ich habe ja mehrmals die Ajax sehen dürfen. Und auch so Leute wie Bergwijn, wie sie sagen, vom PSV, 21 Jahre, die sind natürlich in eine gute Mannschaft reingekommen. Gut heißt, die anderen haben jetzt nicht ein Alter von 22, 23, Dumfries vielleicht noch, aber Blind ist 29, glaube ich, Van Dijk ist, glaube ich, auch so um die 28. Babel 32, also sind auch ältere Spieler drin. Also die haben die richtige Balance gefunden zwischen alt und jung.
Früher könnte man ja sagen, niederländischer Fußball ist ganz einfach, 4-3-3, Offensive und Vollgas. Gilt das immer noch?
Ja, also in der Liga und Eredivisie ist es in der Tat so. 4-3-3 oder 4-2-3-1, spielt keine Rolle. Das ist die Grundordnung und was man auch deutlich sieht, immer die gleichen Spieler spielen. Also deswegen heißt es auch Elftal. Das habe ich ein bisschen verändert mit meiner Mannschaft. Wir waren am Anfang sehr überrascht, weil ich immer wieder mal zwei ausgewechselt habe und habe also den Leuten mal gesagt, deutsche Mentalität heißt nicht Elftal, sondern 15-16-Tal. Und das hat sich auch jetzt bewährt, als wir dann plötzlich rote Karten, gelb-rote Karten hatten. Wir hatten dort das Niveau gehalten. Aber das Prinzip ist in Holland so, wir spielen 4-3-3 oder 4-2-3-1 und immer die gleichen Spieler.
Vor dem letzten Spiel Deutschland gegen die Niederlande, Herr Wormuth, hatten wir hier den Autor und Journalisten Auke Kook im Deutschlandfunk zu Gast. Und der hat gesagt, ich zitiere ihn mal, wir, also die Niederlande, waren in den letzten Jahren etwas zu selbstgefällig. Länder wie Frankreich, Belgien und Deutschland haben das holländische Spiel kopiert. Würden Sie das unterschreiben?
Fußball total war, glaube ich, das holländische Konzept unter Johan Cruyff. Nee, unterschreibe ich nicht ganz, weil in Deutschland ist immer noch die Abwehrarbeit sehr wichtig. Wir wollen in Deutschland immer auch ganz im Null spielen. In Holland ist die Null ganz unwichtig. Teilweise 5-4 oder 5-0, 1-5. Die Ergebnisse sind einfach offensiv orientiert. Wir haben mittlerweile als Siebter 50 Gegentore. Das geht ja gar nicht, ne? Normalerweise. Aber wir sind nicht der schlechteste Verein mit 50 Gegentore. Also das ist, glaube ich, in Deutschland nicht so. Frankreich, England, glaube ich, auch nicht so. Also Football total in Holland immer noch vorhanden. In anderen Ländern, denke ich mal, ist die Abwehrarbeit, gerade Italien, ganz wichtig.
Wenn man jetzt mal guckt, es ist ja ein bisschen ähnliche Geschichte. Die Niederlande 2016 und 18 nicht qualifiziert, der DFB mit dieser verkorksten Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Kann das auch ein bisschen Vorbild sein für die deutsche Mannschaft jetzt, wie man da in Holland an das Konzept rangeht?
Für Deutschland jetzt?
Mhm.
Ich sehe jetzt in Holland nicht jetzt ein ganz besonderes Konzept. Ich habe schon mal gesagt, dass der KNVB beginnt, alles umzudrehen und zu gucken, was kann man in der Ausbildung machen für die Spieler und auch für die Trainer. Da sind wir ja eigentlich in Deutschland schon Vorreiter gewesen. Ich halte doch trotzdem sehr viel davon, immer auch in andere Länder reinzuschauen. Aber ich sehe jetzt aktuell noch keinen Grund für Deutschland nach Holland zu gucken, sondern wir sind gut genug. Rübergucken immer, klar, logisch, Ajax-Schule ist ja bekannt. Aber trotzdem sollten wir uns auf eigene Sachen mal konzentrieren. Wir sind gut. Wir haben jetzt gerade eine Phase in der Nationalmannschaft, die nicht optimal ist. Die Vereinsmannschaften sind auch nicht ganz optimal, aber das ist nur eine Phase.
Was ist denn vielleicht entscheidend dann beim ersten Qualifikationsspiel heute Abend in Amsterdam?
Ich gehe davon aus, ich habe irgendwann mal gelesen, dass da ein 3-4-3 gespielt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber die Experten haben da mal ein bisschen was erzählt. Das ist ganz interessant, weil dann wird es zur Fünferkette, weil die Holländer grundsätzlich mit zwei Außenbahnen spielen. Bergwijn und Babel haben letztes Mal gespielt gegen Weißrussland. Das heißt also, die Null muss mal längere Zeit stehen. Und dann glaube ich schon, dass man mit schnellen Stürmern wie Sané oder Reus und Werner ein gutes Konterspiel aufziehen kann. Ganz untypisch wahrscheinlich, jetzt weil Ballbesitz, Fußball war mal groß geschrieben. Aber weil die Holländer gerne nach vorne arbeiten, ergibt sich dadurch die Situation des Konterspiels. Und dazu hat jetzt Jürgen Löw die richtigen Leute auf dem Platz. Und die müssen es umsetzen. Deswegen glaube ich eher, dass wir Deutschen mehr im Konterspiel aktiv sein werden.
Herr Wormuth, Sie sind von der Trainerakademie in die Eredivisie, in die holländische Liga gegangen, sind Trainer bei Almelo, Sie haben schon gesagt, Siebter in der Tabelle. Haben Sie sich das so vorgestellt, Fußball in den Niederlanden?
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin da blind hingegangen. Das Einzige, was ich immer gesagt habe, ist, ich möchte zurück auf den Platz. Nachdem dann der Vertrag beendet war beim DFB, gab es für mich eigentlich nur noch eine Alternative. Da die U20-Nationalmannschaft nicht mehr unter meinen Händen lag, habe ich gesagt, ich möchte Trainer sein. Am Ende meines Lebens noch einmal auf den Platz gehen. Und ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe, weil auch in Holland, das passt absolut zu mir. Und deswegen habe ich nicht eine Sekunde bereut. Es war eine tolle Zeit beim DFB. Und holländischer Fußball ist wirklich, das ist Glas halb voll. Das macht echt auch Spaß, dort zu arbeiten. Ein bisschen Deutsch baue ich jetzt ein. Also Defensive muss besser werden. Aber offensiv sind die alle sehr stark ausgerichtet. Und deswegen sind die Spiele auch dort immer sehr attraktiv. Und das macht Spaß, als Trainer zu arbeiten dort.
Was können Sie uns denn noch sagen über die Qualität der Liga? In Deutschland kennen wir das ja, die Bayern vorneweg, in diesem Jahr noch Dortmund mit dabei. Und in Holland könnte ich mir vorstellen, Ajax und dann noch Eindhoven und Rotterdam und dann lange nichts mehr, oder?
Ja, da haben Sie recht. Ajax, PSV, Feyenoord nicht ganz so arg momentan, aber trotzdem. Und vor allem AZ Alkmaar. Diese vier Mannschaften sind ohne Probleme bundesligareif. Die können da ohne Probleme mitspielen. Klasse Fußballspieler, klasse Verhalten auf dem Platz. Hat man, wie gesagt, Ajax auch gezeigt, der Champions League. Und dann kommt ein langes Mittelfeld von Platz 4, 5 bis teilweise 18 runter. Diese Mannschaften hätten Schwierigkeiten, sich zu behaupten in der ersten Liga. Die können aber in der zweiten Liga ohne Probleme spielen. Ausnahmen, vielleicht kann es mal Utrecht schaffen oder keine Ahnung, aber wir zum Beispiel nicht. Wenn wir eine Vorbereitung gegen Drittligisten spielen in Deutschland, spielen wir mal 1-0, verlieren wir 2-0, verlieren wir, weil es eine ganz andere Art Fußball ist. In Deutschland wird gekämpft und dann gespielt. In Holland wird erstmal gespielt und dann vielleicht gekämpft.
Soweit Frank Wormuth, der frühere Leiter der DFB-Trainerakademie und jetzige Cheftrainer von Heracles Almelo in der ersten niederländischen Liga. Und damit jetzt live ins Stadion nach Amsterdam zu Philipp Hofmeister. Herr Hofmeister, Bundestrainer Joachim Löw hat ja aus der Aufstellung lange ein Geheimnis gemacht. Jetzt ist sie bekannt, ohne Timo Werner und Marco Reus. Das ist überraschend, oder?
Ja, das ist definitiv überraschend. Vor allen Dingen im Fall von Marco Reus. Und der hat ja richtig Leben in die Bude gebracht am Mittwoch in Wolfsburg beim Testspiel gegen Serbien. Aber wir interpretieren das Ganze mal so, durch die Hereinnahme von Leon Goretzka auf die eigentliche Reus-Position, dass das Ganze eben ein bisschen defensiver ausgerichtet ist. Also das spricht durchaus für den Respekt, den Joachim Löw vor dem Gegner hat, der natürlich mit ganz viel Selbstbewusstsein hierher kommt. 7 neue übrigens insgesamt in der deutschen Mannschaft. Gnabry ganz vorne, Goretzka dahinter, groß wie erwartet im Mittelfeld und gleich 4 hinten in der Fünfer-Abwehrkette von rechts nach links mit Kehrer, Ginter, Rüdiger und Schulz.
Und wenn wir auf die niederländische Mannschaft blicken, tritt die so an, wie es erwartet worden war?
Genau, so wie wir das alle erwartet haben. Natürlich mit Virgil van Dijk, dem derzeit vielleicht besten Verteidiger der gesamten Fußballwelt. Mit Wijnaldum vom FC Liverpool ja auch bestens bekannt. Vorne Memphis Depay und Ryan Babel, ehemals in der Bundesliga aktiv. Eine sehr ausgewogene, eine sehr harmonische Mannschaft, die sich gefunden hat. Mit einer Mischung aus jungen Talenten und internationaler Erfahrung. Und die vor allen Dingen hier angetrieben wird von einem fantastischen Publikum. Jetzt schon ist das Stadion eine knappe Stunde vor Anpfiff ziemlich gut gefüllt. Und Oranje macht natürlich hier im und außerhalb des Stadions schon mächtig Alarm.
Wenn Sie sagen, die deutsche Aufstellung spricht eher für etwas Defensive, heißt das auch, wie wir es gerade im Interview mit Frank Wormuth schon gehört haben, es könnte ein bisschen das Ende vom deutschen Ballbesitzfußball sein und mehr Defensive, Pressing und Kontern?
Ja, ich glaube, Joachim Löw will vor allen Dingen den Gastgebern hier ein bisschen die Initiative überlassen, will mal gucken, was die so anstellen mit dieser Favoritenrolle, die sie ja bewusst auch im Vorfeld durchaus ein bisschen angenommen haben und gesagt haben, wir sind eigentlich ganz froh, dass wir mal nicht der Außenseiter sind gegen diese deutsche Mannschaft. Von daher kam das dem Bundestrainer wahrscheinlich jetzt gerade recht, dass er gesagt hat, okay, wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab, wir überlassen Ball und Spiel erstmal dem Gegner und lauern dann unsererseits darauf, dass wir nach Ballgewinn eben schnell mit Tempo nach vorne spielen. Und dafür spricht ja vor allen Dingen und dafür steht ja vor allen Dingen vorne die Doppelspitze mit Serge Gnabry und mit Leroy Sané. Das ist Tempo, das ist Spielwitz. Mal gucken, wie diese Taktik gleich in den 90 Minuten dann hier aufgeht.
Los geht es um 20.45 Uhr in Amsterdam. Danke an Philipp Hofmeister live im Stadion. Ich habe noch die Ergebnisse aus der Frauenfußball-Bundesliga für Sie. Wolfsburg schlägt Mönchengladbach 8:0, Potsdam-Bremen 5:0. Dazu noch 3 Auswärtssiege. Essen gewinnt 1:0 in Sand, genauso wie Leverkusen in Duisburg. Und der FC Bayern gewinnt 3:0 in Frankfurt. Unser Sportgespräch heute Abend ab 23.30 Uhr ist ausnahmsweise mal kein langes Interview und auch keine Diskussionsrunde. Sie hören heute ein Feature mit dem Titel von Zielen und Zerwürfnissen 20 Jahre Dopingopferhilfeverein.
Bei uns war es so, dass sie gesagt haben, das sind unterstützende Mittel. Unterstützende Mittel waren in dem Fall Hormone. Kein Arzt hat gefragt, was das ist. Kein Arzt wurde darüber aufgeklärt. Kein Arzt hatte gesagt, was du da bekommst.
Und auch das flächendeckende Zwangsdoping gab es nicht, in dem eben 15.000 Sportler gegen ihren Willen und gegen ihr Wissen gedopt worden sind. Im Gegenteil, es gab die Möglichkeit, selber zu bestimmen, welchem Umfang, ob überhaupt oder auch mehr als nötig zu nehmen.
Also es ist eine bunte Mischung von Menschen, die dort zum Opfer wurden. Aber Opfer sind sie alle, meines Erachtens nach. Denn es wurde durch die Stasi-Maßnahmen, durch Geheimhaltung und so weiter dafür gesorgt, dass keiner wirklich richtig Bescheid wusste.
Mit diesem kleinen Auszug empfehle ich Ihnen heute unser besonderes Sportgespräch heute von Jessica Sturmberg. Und damit geht Sport am Sonntag zu Ende. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Im Namen von Redaktion, Regie und Technik, ich bin Matthias Friebe.